Es geht los. Und zwar in dieser Folge mit den größten Kino-Rockhymnen. Ich würde behaupten, es ist eine sehr diverse Liste, sowohl an Film als auch
Perverse Liste,
Musik.
meinst du?
Pervers, divers, alles. Ja, es ist viel Unterschiedliches mit dabei. Das hier ist, by the way, der Rock Top 10 Podcast. Nur um das auch mal erwähnt zu haben, bedeutet, wir nehmen uns jede Woche eine Liste vor, eine Top 10, die unsere liebe Redaktion erstellt hat zu einem Thema, eben diese Woche zu den Kino-Rockhymnen, und schauen uns die ein bisschen an. Meckern manchmal ein bisschen rum, manchmal sagen wir
Sowieso.
auch, yay, das ist drauf. Und genau, das machen wir beiden Pappnasen zusammen. Einmal Moritz Lange, kennt ihr wahrscheinlich als der Lange,
Pappnasen?
der, nein, ein Radiomoderator seit
Ja.
langer Zeit bei Rock FM. Könnt ihr da auch immer hören von 6 bis 6. Und ich bin
Du
Coralie
bist
Stein.
Coralie Stein, richtig. Da übernehme ich an der Stelle.
Oh.
Sie ist schon eine ganze Weile, jetzt bestimmt schon 4 Jahre bei uns. Ich weiß es gar nicht.
Zwei, aber
Oh, guck
fast.
mal, kommt mir viel länger vor.
Habe ich euch
Ja,
schon so lange.
moderiert immer donnerstags ab 18 Uhr. Und ansonsten taucht sie auch im Besserwisser häufiger mal auf. Und ansonsten zieht sie die Fäden in der Redaktion hinter den
Aha.
Kulissen. Und jetzt legen wir los mit Platz 10 der
Wir legen los
größten
mit Platz 10.
Kino-Rockhymnen.
Ich sag immer mal zuerst den Film und dann
Okay, genau.
den.
Du sagst zuerst den Film, dann können die Leute erst raten, welcher Song.
Achtung.
So, lass mal 3 Sekunden und dann.
Es geht um Fight Club von 1999.
Zwei, drei,
Drei.
richtig.
Pixies. Where's my mind?
Ja, der Kultstreifen mit Edward Norton und Brad Pitt. Bei Männern saubeliebt immer noch. Schon immer. Ich meine, bei jungen Kerlen siehst du immer so ein Fight Club-Poster, weil es halt einfach um Gewalt und Männlichkeit und geheime Treffen geht, wo man sich auf die Fresse haut. Der Film wurde ja anfangs sehr kontrovers aufgenommen. Hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kenne aber die Handlung so ein bisschen.
Der passt so super in diese Ära rein. Wann kam der raus?
99.
99. Ja, irgendwas mit The Sixth Sense war wahrscheinlich auch um die Ecke, ungefähr. Das waren so die Filme, wo immer so ein gigantischer, wie sagt man, Cliffhanger dann kam. Wo die ganze Story auf so einem brutalen Cliffhanger aufgebaut hat. Das war damals
Vielleicht
irgendwie total im Trend, ne?
sollten wir dazu sagen, es kann sein, dass wir hier manchmal Spoiler raushauen zu den Filmen. So
Richtig,
ein
also
bisschen. Also,
zehn Filme,
ne?
aber die hat ja wohl jeder gesehen.
Es
Also da ist
sind,
eigentlich von
ja.
auszugehen. Wir haben sie nicht alle gesehen, glaube ich. Wir gucken mal. Jedenfalls, genau, die Pixies, Where Is My Mind, unglaublich großer Klassiker des US Alternative Rock. Pixies haben, glaube ich, letztes Jahr in Schwetzingen
Ja,
gespielt.
haben wir
Haben wir
präsentiert.
präsentiert, genau. Ich war leider nicht da, aber ja, Placebo, die habe ich mir angeguckt. Und die haben witzigerweise den Song auch schon gecovert. Wie so viele andere Bands und Künstler. Es gibt ja ein tolles Cover von so einer Indie-Rockband aus New York, kommen sie, glaube ich, Nada Surf. Die haben da ein echt geiles Cover gemacht, sehr melancholisch. Aber bleiben wir mal bei den Pixies. Gegründet 1986, gelten so ein bisschen als Wegbereiter des Indie- und des Grunge-Rocks, saumäßig lang dabei. Selbst Nirvana haben sich an den Pixies orientiert und so. Und ja, haben auch schon eben so diese Mischung aus Passagen, so ruhigeren Passagen und dann eben lauten, heftigen, verzerrten Power-Chords. Das hat schon Nirvana auch irgendwie mit beeinflusst und genau, ist ein Song vom Album Surfer Rosa von 1988, schon sau alt, geschrieben von Frontmann Francis Black. Ja, ursprünglich war der Song gar nicht so ein kommerzieller Erfolg. Das kam dann eben durch den Film Fight Club, wie es oft
Ja.
bei manchen Filmen ist, wo dann auf einmal irgendwelche Bands entdeckt werden. An was muss ich denn da gerade denken? Es gab irgend so einen Film, wo auch Rammstein dann drin verbaut waren und die waren in den USA bis dato irgendwie kaum im Begriff.
Okay.
Und da hat irgendein Regisseur, ich glaube es war David Fincher, der hat den irgendwo verbaut in einem Film, einen der Songs und plötzlich kannten in den USA auch alle diese
Crazy.
Berliner neue deutsche Härteband. Naja, genau, wo sind wir stehen geblieben? Fight Club, ja, ein Kultstreifen, würde ich sagen. Und einer der besseren auch mit Brad Pitt, ja, und Edward
Ja,
Norton.
ich habe auch das Gefühl, also so zumindest, ich habe Fight Club ja nicht gesehen, aber es war voll das Ding, als ich so in der Schule war und so 14, 15, haben so alle Jungs sich den auf einmal angeschaut. Wirklich? Und waren da so vorher eher.
Ja, interessant, da müssen alle Generationen wohl durch, weil das war bei mir ähnlich. Da haben, auch, haben sich auch alle Jungs reingezogen. Ja gut, aber der Song, ich verstehe, dass der so ein Dauerbrenner ist irgendwie seit
den. Auch den Song kenne ich ja sehr gut. Also so irgendwie habe ich das Gefühl, so der ist, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, hat man durch diesen Hype, der damit aufgekommen ist, hat man den Song auf jeden Fall mitbekommen.
Hat halt so ein hypnotisches Gitarrenriff und dann noch diesen mystischen Text. Übrigens wurde der Sänger von den Pixies tatsächlich inspiriert während eines Tauchgangs. Also er ist, glaube ich, sonst nie tauchen gegangen, wenn ich mich recht entsinne. Hat dann aber einmal sich einen Schnorchel oder was geliehen und ist da rumgetaucht und wurde dann von so einem kleinen Fisch verfolgt, der ihn die ganze Zeit genervt hat. Und das hat ihn wirklich zu diesen Zeilen inspiriert. Except this little fish and he told me. Da-da-da-da-da-da. Ja, also der Text ist surreal, nachdenklich und spiegelt auch so ein bisschen Verwirrung und Kontrollverlust wider.
Wild, dass das tatsächlich passiert ist, weil ich wirklich das so als halluzinatives Element
Der Frontmann hat wirklich so ein Taucherlebnis gehabt, was ihn irgendwie total fasziniert hat.
So
als wollte Mutter Natur ihm irgendwas mitteilen oder dieser kleine Fisch, der ihn da verfolgt hat. Naja, es war kein Chart-Hit, muss man sagen. Es war jetzt kein totaler Mainstream-Brecher, sondern der hat eben so, der ist gereift so im Underground in der Alternative-Szene und da kannte ihn irgendwann jeder und er war auf allen Playlists irgendwann. Hat irgendwie, glaube ich, den Erfolg der Pixies brutal mit nach vorne gerissen, hat einfach Kultstatus erlangt irgendwann der Song und ist natürlich bis heute immer auf jeder Setlist der Pixies, die ja immer noch aktiv sind. Und Surfer Rosa ist so ein Meilenstein der Alternative-Mucke. Ich glaube, sie haben sich kurz danach aufgelöst, also relativ zeitig danach. Und haben sich dann aber irgendwann wieder reuniert. Naja, könnt ihr alles bei Wikipedia nachlesen. Saugern gecovert. Wie gesagt, übrigens auch von einer deutschen Band, die ich echt schätze, auch für ihre Cover, Emil Bulls. Die haben den 2019 gecovert. Fängt ganz, ganz leise an, auch mit Piano. Und wird dann hinten raus immer lauter. Ich glaube, es gibt auch so einige Piano-Versionen, die man immer wieder bei Instagram oder TikTok oder irgendwelchen Reels, wo es nur in Klavier ist oder Geigen oder so, weil die Melodie ist halt auch wirklich schön, muss man sagen. Milky Chance haben den auch schon live gecovert. Lustig. Elektronisch. James Blunt hat ihn auch schon bei irgendeinem Radiosender zum Besten gegeben und Placebo haben wir schon genannt, haben ihn auch gecovert. Naja,
genreübergreifend geschätzt ist
schon.
Das Ding.
Auf jeden Fall so ein sehr gutes Beispiel, wie ein Film-Soundtrack einen Song groß machen kann und auch unsterblich machen kann.
Finde ich einen guten Teil unserer Liste.
Voll,
ja. Schön. Sollen wir mal zu Platz 9 voranschreiten?
Auf jeden.
Ich sag wieder den Film. Zurück in die Zukunft. Back to the Future.
Aus der Mitte der 80er. Mhm. Da kommt uns natürlich sofort in den Sinn.
Huey Lewis and the News. The Power of Law.
Richtig. Toll. Da denken jetzt bei dem Titel natürlich auch einige an hier Frankie Goes to Hollywood war es, glaube ich, ne?
The Power of Love.
Ja. A force from above. Aber nein, es ist der andere. Huey Lewis and the News.
Der mehr Spaß macht.
That's the power of love. Huey Lewis and the News, gerne verschrien als Yachtrocker. Trotzdem haben die. Ja, Yachtrock ist das eigentlich. Das ist.
Yachten.
Nee, das ist halt dieser glatt gebügelte Sound, den halt Leute eher gehört haben, die halt eine Yacht besessen haben oder Golf spielen gegangen sind oder die rosa Polohemden getragen haben. Die haben halt eher Huey Lewis gehört, weil dieser Sound so glatt war irgendwie und weil das alles so, das war so dieses Saubermann-Image damals von der Band. Und ja, zurück in die Zukunft hat der Band definitiv krass in die Karten gespielt. Die Sci-Fi-Komödie mit Marty McFly. Und mit den fliegenden Skateboards, von denen ich bis heute träume und auf die ich immer noch warte, die Hoverboards. Hast du den Film gesehen?
Auch nicht.
Oh, da werden dich einige Leute, also gerade so Filmfreaks, so Cineasten, die werden dich lynchen dafür, dass du den nicht gesehen hast.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, als ich diese Liste gesehen habe, fiel mir auf, ich habe sehr viele davon nicht gesehen und auch viele so wirkliche Kultfilme, die ich nicht gesehen habe. Das könnte mal ein Allgemeinbildungsauftrag bei mir werden.
Ja, der Film. Ich würde ihn gerne mal wieder sehen. Ich habe ihn auch 100 Jahre nicht gesehen, aber irgendwann als 15-Jähriger oder was habe ich mir die mal alle reingezogen. Mit Michael J. Fox, absoluter Kultklassiker, hat weltweit fast 400 Millionen Dollar eingespielt und dann eben auch noch zwei erfolgreiche Fortsetzungen. Und dieser Song ist schon sehr verknüpft damit, auf jeden Fall. Huey Lewis and the News, eine Band, die auch recht... recht lang um ihren Erfolg gekämpft hat. Also Huey Lewis war davor auch schon musikalisch in anderen Bands aktiv. Und dann hatten sie eben dieses Erfolgskonzept. Seit 1979 waren sie aktiv. Ja, inzwischen wissen wir nicht mehr. Huey Lewis, dem geht es ja gesundheitlich nicht so gut. Vor allem seine Ohren machen ihm große Probleme.
Das ist ungünstig als Musiker.
Wie bei so vielen Rockstars. Ja.
Wurde der Song für den Film geschrieben oder war das?
Der wurde speziell für Zurück in die Zukunft geschrieben, genau. Und ist eng mit dem Film verbunden. Aber wo läuft der im Film? Wird der nicht auch von dieser Band am Anfang im Film gespielt? Ich glaube, da ist. Oder ist in der Band Huey Lewis dabei? Das ist jetzt echt peinlich. Ich weiß es nämlich nicht mehr, weil ich den Film 1000 Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber ich glaube, Huey Lewis tritt in dem Film auf, hat einen Gastauftritt und gehört zu so einer Schülerband, die anfangs da irgendwo spielt und die dann auch bewertet wird von der Jury. Oh Mann, ey, die Szene müsste man nochmal raussuchen. Ihr wisst das garantiert, ja. Aber gut, sehr eingängiger Song auf jeden Fall mit einem tollen Gitarrenriff, mit kraftvollem, klarem Gesang und einer sehr, sehr schönen Message auch. Hat natürlich diesen typischen Synthie-Rock-Sound der 80er und ja, trifft eben so den Kern des Films auf volle Kanne.
Der macht einfach gute Laune.
Stimmt.
Das ist schön.
Ja, Huey Lewis, auch ein sehr sympathischer Typ, so wenn man ihn sich in Interviews uns anguckt. Und er hatte auch so einen ganz speziellen Humor, wenn man sich die Musikvideos anschaut von ihm. Die haben so einen ganz ulkigen Humor, wie er halt in den 80ern so angesagt war. Ja, aber also definitiv sehr verdient, auch auf unserer Liste, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Voll. Ich finde auch tatsächlich, ich finde, es ist ein Kult-Song und ein Kult-Film. Ich hätte den auch weiter vorne eventuell gesehen.
Ja, ja. Könnte man drüber streiten.
Mal, was noch kommt.
Absolut.
Aber ich glaube, unser Platz 8 macht auch sehr gute Laune.
Ich denke auch.
Der Film ist Shrek. Der erste Teil.
Ich habe Shrek immer noch nicht gesehen und werde dafür regelmäßig gelyncht, weil das Ding jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert alt ist.
Ist echt so, der kam 2001 raus. Ich sag mal kurz den Song dazu, wenn ihr es nicht schon erraten habt. Smash Mouth All Star.
Ja.
Ja. Ich habe Shrek tatsächlich gesehen, als Kind.
Erinnerst du dich noch an den Film?
Ich erinnere mich zu Teilen daran, aber ich könnte jetzt die Handlung nicht rezitieren, auch weil es davon so viele Teile gab, die sich alle in meinem Kopf vermischt haben miteinander.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall, also ich finde, den kann man sich auch immer wieder trotzdem angucken.
Der steht könntest ganz oben auf der To-Watch-List. Ja. Auf jeden Fall, also natürlich Smash Mouth All-Star, ein wahrer Evergreen. Erinnert mich immer an diesen YouTuber, der so ein bisschen mehr auf den Rippen hat, der tausende von Songs immer mit dem Text von All-Star gesungen hat.
Sag
da gibt es einen YouTuber, der hat Millionen von Followern.
Okay.
Und der hat immer alle möglichen Songs mit allen möglichen Melodien, die Instrumentals genommen und singt aber immer nur die Lyrics von diesem Song darauf und macht nichts anderes. Der wurde damit weltberühmt. Ah, ist auch blöd, dass mir der Name jetzt fehlt. Ja, ist auf jeden Fall einer der bekanntesten Songs, der in den frühen 2000ern hoch und runter gelaufen ist, massives Radio-Airplay bekommen und auch Internetpräsenz eben bis heute irgendwie. Ja.
Ich finde, das ist auch so ein Motivationssong, wenn du den hörst. Dann bist du so, okay, ja, ich kann das.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Kultklassiker, kann man auch so sagen. Ein Evergreen. Der Sänger von Smash Mouth hat sich ja leider vor ein paar Jahren verabschiedet in die ewigen Jagdgründe. Aber das ist so sein größtes Erbe, würde ich schon sagen.
Ja.
Ich meine, Smash Mouth haben auch ein paar geile andere Songs geschrieben hier. Walking on the Sun spielen wir ja zum Beispiel auch ganz gerne mal. Aber ich weiß nicht, du hast recht, der macht gute Laune. Das liegt einfach an diesem Drive, den er hat mit diesen Pop-Punk-Funk-Elementen oder Ska ist da fast ein bisschen dabei, ich weiß es nicht.
Ja, aber das passt auch so gut zu dem Film einfach, weil also ich finde genau dieses Feeling, was der Song vermittelt, vermittelt halt auch der Film, weil das so dieses, einfach ein rundum gutes Gefühl. Die
das
passen
stimmt.
gut zusammen.
Ja,
schön.
Ist auch in Filmen und Werbespots und so immer wieder präsent, dieser Song. Also mal gucken, wie lange das noch so dauert. Manche sagen natürlich auch, passt in die Kategorie One-Hit-Wonder, weil Smash Mouth eben danach kam erstmal lange Zeit nichts von, also es ist mit Abstand ihr größter Hit und dann bleibt eben viel Abstand zum zweiten Song, zum nächsten Song.
Aber auf unserer One-Hit-Wonder-Liste waren sie nicht drauf.
Das stimmt. Nee, ich würde sie auch nicht als One-Hit-Wonder-Truppe bezeichnen, das wäre auch falsch, glaube ich. Da da würden einige Fans auf jeden Fall auf die Barrikaden gehen. Falls wir heute so ein bisschen langsam sind, ja, man muss sagen, heute ist der heißeste Tag ja. des Jahres bisher, im Jahr 2025, 37 Grad heute. Und ich weiß nicht, man fühlt sich fast wie so ein bisschen auf Droge den ganzen Tag. Mhm. Also ja,
es ist auch, viel also, trinken. Dadurch, dass es schon die ganze Zeit so heiß ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mit so 3-4 Stunden Schlaf die Nacht
ja,
seit
auch.
Einer Woche unterwegs.
Ja, ja, die letzten paar Nächte waren alle, also 5,5 Stunden. Ich glaube, ich kann mich langsam in diese Männer reinversetzen, die anfangen, mir jetzt immer die Ohren voll zu sabbeln, weil sie Kinder haben. Und die jaulen ja alle, also alle meine Freunde haben längst Kinder und sagen, ja, du hast ja keine Ahnung, werd erst mal Vater und so. Und die laufen alle auf dem Zahnfleisch, also die laufen halt ja wochenlang nur mit 3-4 Stunden Schlaf pro Nacht rum und hey, ich ziehe meinen Hut, Leute, also an alle Väter und auch an alle Mütter, vor allem noch viel mehr Respekt, wie ihr das macht. Keine Ahnung.
Das ist heftig. Und du kannst ja nicht einfach Nein sagen. Ich schlafe jetzt weiter.
Ja, genau. Also Mittagsschläfchen auf der Arbeit sollte man mal einführen. Oder man dreht einfach Smash Mouth mit All-Star auf. Na, oder guckt sich nochmal Shrek an.
Dann geht's schon wieder besser.
Genau.
Lass uns mal zu Platz 7 gehen.
Oh ja.
Finde ich ganz cool, weil wir den gerade in unserer letzten Top 10 auch drin hatten. Letzte Folge, wer sich nicht mehr erinnert, kein Problem, waren die großen Roadtrip-Hymnen.
Da passt er auch super hin.
Da passt der auch super hin.
Und zu den 10 größten Biker-Songs passt er auch.
Überall
und zu den 10 größten Songs der 60er und. Er ist in vielen Top 10s vertreten.
Film Easy Rider. Von 69 ist der,
ja.
Der ist richtig alt, Entschuldigung. Gut, das musste ich kurz loswerden. Aber wir sprechen natürlich von Born to be Wild.
Von toll. Steppenwolf.
Ja.
Ja, also da, mir kommen da schon sofort auch diese Bilder von dem Film in den Kopf irgendwie, weil ich den Film irgendwie mochte. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich habe darüber meine Jahresarbeit in der Berufsschule gemacht. Ich glaube, ich hatte erst einen anderen Film, das war hier mit Harrison Ford, dieser Science-Fiction-Film, wie heißt der denn? Ach Mensch.
Boah. Fragst du jetzt nicht.
Mit Filmnamen bin ich aber auch echt schlecht.
Nee.
Das gibt's doch nicht, dass mir das jetzt nicht einfällt. Naja, und dann war die Lehrerin oder so nicht zufrieden und dann habe ich noch ein Referat gemacht und habe mir eben noch einen anderen Film rausgepickt und dann habe ich Easy Rider genommen.
Stimmt, du hast irgendwas mit Film gelernt?
Ich habe Mediengestalter Bild und Ton gemacht, genau, an der IT-Schule in Stuttgart und da mussten wir dann auch manchmal Filme eben so genauestens unter die Lupe nehmen, von Kamera und Soundtrack und allem her. Beleuchtung und Kulissen und was weiß ich. Naja, Easy Rider, ein absoluter Kult-Road-Movie, haben wir letztes Mal auch schon erzählt, der sowohl Hippies als auch Biker und Rocker irgendwie alle vereint hat und der von der grenzenlosen Freiheit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten erzählt. Ist ja auch so ein bisschen landschaftsverliebt. Also man sieht ja auch sehr, sehr viele schöne Landschaftsaufnahmen. Und ich glaube, es ist ein Film, der auch vielen von uns Europäern Lust gemacht hat, mal Colorado und Alabama und sonst wie Florida zu besuchen und die Landschaften, diese unglaubliche Weite in den USA sich mal anzuschauen. Und ich träume bis heute davon, mal in die USA zu reisen. Und wie so viele Männer träume ich auch davon, mir da drüben eine Chopper zu leihen und die Route 66 runterzuballern und am besten dazu natürlich Steppenwolf mit Easy Rider über einen Lautsprecher. Den Film hast du wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Haben wir schon,
glaube ich. Auch nicht
gut,
gesehen.
Aber du hast doch keinen Motorradführerschein, also gibt es keine Pflicht.
Ja. Danke. Endlich mal.
Ja, der Film, absolutes Paradebeispiel der Gegenkultur damals. Ich meine, wir alle wissen, Reagan-Ära und so, die USA waren in den 60ern und 70ern schon ziemlich verklemmt und dann kamen eben die Hippies, die einen ganz anderen Entwurf vom Leben hatten. Mit einem Budget von $400.000 hat der Film, jetzt rate mal, wie viel eingespielt?
Auf jeden Fall mehrere Millionen.
Ja, 60 Millionen US-Dollar.
60 Millionen?
Ja, und krass. Hat auch sau viele nachfolgende Filme beeinflusst in dieser Ära. Mhm. Ich finde das ganz interessant, der Film, wenn man sich den anschaut, du merkst ihn so krass an, dass der eben aus den 60ern kommt, wo die Filmemacher so ganz andere Visionen und Ideen hatten, wie so ein Film auszusehen hatte. Also der hat auch ganz langatmige Passagen drin, so verträumte Passagen und so. Das ist wirklich hochinteressant, also wie sich Filme auch verändert haben. Naja, Steppenwolf, kanadisch-amerikanische Rockband, gegründet 1967, ursprünglich, also auch schon ihr Debütalbum, sehr, sehr bluesig, sehr viel Bluesrock, aber mit dem gewissen Etwas irgendwie. Sie hatten ihren ganz eigenen Sound und Born to be Wild wurde zu ihrem mit Abstand größten Hit. Als auf Platz 2, würde ich sagen, ist The Pusher, der ja auch im Soundtrack von Easy Rider zu finden ist, aber ja, kommt bei weitem nicht dran an Born to be Wild, der Inbegriff der Rock'n'Roll-Freiheit. geschrieben haben sie ihn nicht unbedingt selbst, sondern das war ein gewisser Mars Bonfire, ein ehemaliges Mitglied der Sparrows, und der hat ihnen den Song irgendwie vermacht, und sie haben eben das Beste draus gemacht. Ja, wir haben ja schon drüber geredet, der Begriff Heavy Metal taucht auch zum ersten Mal in diesem Song auf, und ich weiß nicht, der Song reißt einen einfach mit, hat so eine rebellische Energie, und ja.
Der ist richtig cool.
Top 10 in den US-Charts und bei uns in der Top 10 der größten Kinohymnen. Definitiv verdient, und an der Stelle, ja, man könnte sich Easy Rider mal wieder reinziehen, finde ich.
Oder überhaupt mal. Ja.
Oder eigentlich eine schöne Idee für einen Filmabend, sich diese Top 10 jetzt zu krallen, wo so diese großen, bekannten Radiohits auch drin sind, und sich diese Top 10 mal als Filmliste zu machen und sich die mal reinzuziehen.
Ich muss sagen, so für mich, als ich mir die Liste angeschaut habe, ich habe ganz viele der Filme nicht gesehen, aber ich kenne jeden Song. Und das ist schon irgendwie auch witzig, weil ich für mich halt lange Zeit überhaupt nicht wusste, okay, die sind deshalb groß, weil die in diesen Filmen mit drin waren. Ja. Und dass das so die Initialzündung dafür war, sondern für mich das halt einfach große Songs, große Hits waren.
Voll. Ja, über 6 Millionen Singles haben sie verkauft dank dieses Songs, und Steppenwolf wurden damit sehr berühmt. Sie haben ja sonst gar nicht so viele Alben rausgebracht. Ich glaube, ihre Diskografie ist ziemlich überschaubar. Also mit Sicherheit gibt es auch Leute, die denken, oh jo, Steppenwolf, da gibt es nur Born to be Wild, aber das würde ihnen auch nicht gerecht werden, wie so oft.
Ich glaube aber auch, die Tantiemen davon würden reichen.
Auf jeden Fall, ja. Ja.
Um ein nettes Leben zu führen.
Und ich frage mich oft bei solchen Hymnen, bei diesem rebellischen Roadtrip-Song, ich frage mich, wie viele Dekaden werden die noch überleben? Wann wird sich die Jugend, also wann begegnet man dem Song nicht mehr quasi?
Das Ding ist halt, dass es ja auch immer wieder aufkommt.
100 Jahre später? 200 Jahre? Man weiß es nicht.
Ja, guck mal, ich meine, das ist jetzt 69, wir haben 25. Das übersteht jetzt schon 50 Jahre.
Das ist wohl wahr.
Das ist krass.
Auf jeden Fall ist das krass.
Okay,
naja.
Gut.
Sollen wir zu Platz 6 gehen?
Wir gehen zu Platz 6.
Wir halten uns heute ein bisschen ran, wegen der Hitze. Ja.
Ich glaube, da macht unser Film-Sarg-Ratespiel wenig Sinn.
Ja.
Weil Film und Song heißen gleich Purple Rain von Prince.
Ja.
1984.
Ich habe den Film nicht gesehen.
Ich auch.
Ich habe ein bisschen was darüber gelesen, und ich habe auch einen Trailer gesehen. Ich glaube, der Film ist relativ trashig. Der hat sehr durchwachsene Kritiken, wenn ich mich recht entsinne. Also, naja, Purple Rain ist ein semi-autobiografischer Musikfilm, in dem Prince als aufstrebender Musiker seine Herausforderungen und Erfolge erlebt. Der Film galt als Kultklassiker und gewann einen Oscar für die beste Filmmusik. Ja, das dazugehörige Album wurde über 25 Millionen Mal verkauft. Eines der meistverkauften Soundtrack-Alben aller Zeiten.
Ja gut, also ich meine, es ist Prince.
So. Es ist Prince.
Das sagt auch schon alles. So natürlich ist die Filmmusik.
Prince
gut.
Muss ich immer an dieses Gitarrensolo denken, was auch so viral gegangen ist durch Insta und TikTok und so, wo man ihn sieht, wie er hier Why My Guitar Gently Weeps von den Beatles covert und ein Gitarrensolo raushaut, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, was der auf dem Sechsseiter da aus seinen Fingern gesaugt hat. Also unfassbar. Aber Purple Rain, ja, auch im Kraftklub-Song hier, wir sind zu jung für Rock'n'Roll. Ja, haben sie ja auch mit aufgenommen.
Okay.
Eingefärbte Liebe und dann lila Regen oder so, ist das nicht auch mit drin?
Das mag
ich weiß
sein.
Gerade nicht. Ja, die haben da, sind jetzt auch die haben da ganz viele englische Songs quasi zitiert. Ist ja auch wurscht. Der Song wurde tatsächlich in mehreren Studios aufgenommen, und die finale Version ist dann während einer Live-Performance mit der Band The Revolution entstanden. Es ist eine absolute Evergreen-Rockballade, bis heute gern gehört, wo ich es sehr, sehr schade finde. Es ist ein bisschen wie bei November Rain, witzigerweise auch ein Regensong von Guns N' Roses. Da läuft auch im Radio gerne eine gekürzte Version.
Ja.
November Rain von den Gunners hat ja eigentlich 2 Gitarrensoli von Slash. Diese Version spielen wir nur in absoluten Ausnahmesituationen im November, im Regen mal oder so. Und bei Prince, da läuft eben auch oft eine gekürzte Variante von Purple Rain. Das ist ganz, ganz schwierig. Also das hat sich im Radio so entwickelt, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen halt auch sinkt. Und es gibt beim Radio immer so 2 Kräfte, kann man sagen. Die einen, die wollen eher, dass alles wieder so ein bisschen handwerklicher wird und dass auch mehr Raum ist für Musik und dass eben auch mal ein Song laufen darf, der 7-8 Minuten ist. Und die anderen sagen, nee, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute sinkt. Und da müssen dann Cuts, Edits gemacht werden und so. Und das war eben so schon seit den 90ern jetzt eigentlich so der Trend. Und das finde ich eigentlich sehr schade, dass man so manche Kunstwerke dann so beschneidet.
Wobei ich sagen muss, da Das ist bei uns noch ein bisschen besser, würde ich sagen, als bei vielen anderen Programmen. Also wir spielen schon auch mal die 6, 7 Minuten Klopper durch.
Das stimmt.
Das freue ich mich auch manchmal,
Ja.
weil du so denkst, boah, das muss jetzt nicht abgeschnitten werden.
Ja.
Aber ich glaube halt, dass gerade bei dem Song sich teilweise durch dieses Radio Airplay sich in den Köpfen der Menschen diese gekürzte Version total durchgesetzt hat. Also,
Das
dass
stimmt.
die quasi auch, wenn sie den Song selbst irgendwie rezitieren müssten, die gekürzte Version im Kopf haben, weil das so
Möglicherweise,
oft nur die gespielt wird.
ja. Ja. Naja, also es gibt geniale Live-Aufnahmen davon, ist ja auch auf sehr vielen Live-Alben von Prince vertreten und ja, auch hier ein episches Gitarrensolo und eben auch getragen von diesem wundervollen Piano und dem gefühlvollen Gesang von Prince. Das muss man Prince einfach lassen. Er hat irgendwie Emotionen so gut in akustische Form gießen können, dass man direkt verstanden hat,
Eine
wovon er
so
singt.
krasse Stimme.
Ja.
Also, Prince Stimme berührt mich schon sehr, wenn ich das höre. Nicht ganz.
Ist ja auch nicht so der typische Popsong mit dieser 0815-Struktur, Schema F, sondern hat eben eine komplexere Struktur als viele andere populäre Rock- oder Popsongs mit so dynamischen Tempowechseln und ja, sicherlich mit dran schuld, dass das Teil einen Grammy gewonnen hat und der Film einen Oscar. Vielleicht war er doch nicht so trashig. Wir sollten uns den Film
Ja
mal
gut, aber
angucken,
der Oscar ist
Coralie.
für die Filmmusik.
Das ist natürlich
Also,
richtig. Vielleicht ist
da
nur die
kann.
Filmmusik gut und der Film ist trotzdem Trash.
Das könnte
Also,
mal eine Studie von uns werden.
naja, die Live-Aufnahmen kann man sich auf jeden Fall auf YouTube auch geben. Die sind großartig von Purple
Ja.
Rain. Und das ist so ein Ritual gewesen bei Prince. Soweit ich weiß, hat er diesen Song eben versucht, auch live immer abzuändern. Er wollte ihn nie genau gleich einfach so wiedergeben, sondern er hat ihn live quasi immer verändert. Und darum geht es ja auch irgendwie bei Live-Konzerten, dass der Künstler nicht versucht, die Songs genauso wiederzugeben wie auf Platte, sondern dass man die Emotionen, die gerade im Moment quasi vorherrschen, dann einfängt und auch die Energie vom Publikum. Und ich glaube, das hatte Prince sehr gut drauf. Schade, dass er
Boah,
so früh von uns gegangen ist.
da wäre ich gerne mal dabei gewesen.
Ja.
Das ist so ein Zeit-Zurückdreh-Moment. Das
Ja.
wäre schön.
Prince, genau wie Tom Petty, im Zuge der Fentanyl-Krise von uns gegangen. Das war sehr hart für viele Fans, weil das kam sehr jäh und überraschend, der Tod dieses großen Künstlers. Aber jo, das ist auf jeden Fall sein größtes Erbe, sein großer Signature-Song, die Hymne seiner gesamten Karriere und hat natürlich zahllose andere Künstler inspiriert und wird bis heute von Coverbands auch immer wieder gerne auf die Bühnen gebracht, weil die Menschen diesen Song einfach lieben. Und das ist verständlich. Ja,
Ich finde
auch
es aber auch irgendwie ein bisschen bezeichnend und poetisch, dass das so der Song seiner Karriere ist, den er ja zu einem Film, der autobiografisch über sich selbst ist,
ja,
gemacht hat. Also, dass er es
stimmt.
irgendwie geschafft hat, sein Schaffen so gut musikalisch in einem Song zusammenzufassen, der genau dafür da ist,
True.
das ist heftig.
Man könnte noch erwähnen, dass Prince hier fast alle Instrumente selbst eingespielt hat. Er war ja echt ein
Krass.
Multitalent ohne Ende. Und ja, natürlich ansonsten immer mit seiner Band The Revolution, ohne die er auch nicht ausgekommen ist. Jo, sehr emotionale Rockballade auf jeden Fall. Mit Gospel- und Blues-Einflüssen. Und im Film hat dieser Song natürlich auch einen besonderen Platz und nimmt dort quasi so einen emotionalen Höhepunkt ein. Und damit kommen wir noch nicht zum Höhepunkt unserer Top 10,
Nein.
aber zum Platz Nummer 5.
Platz Nummer 5. 2 Jahre später, auch wieder ein Film, für den ich mich, glaube ich, schämen sollte, dass ich den noch nicht gesehen habe.
Ach was, das ist so ein typischer Männerfilm, würde ich
Top
sagen.
Gun.
Ich habe den irgendwann als Jugendlicher mal gesehen, aber ich erinnere mich nur noch so an einzelne Bilder.
Okay. Also war es jetzt nicht so beeindruckend für
Der
dich?
ist halt auch uralt. Naja, das ist so ein typischer Tom Cruise-Streifen halt. Also,
Ja.
er ist halt so der Superheld, der sich irgendwie unter Beweis stellt und natürlich alle Frauen fliegen auf ihn. Und ja, Kenny Loggins, Danger Zone. Top Gun, wie viele Teile gibt es da inzwischen? Da
Ich
kam ja
weiß
jetzt auch
es nicht.
erst wieder einer
Maverick
raus.
kam jetzt raus, aber ich weiß nicht, der wievielte Teil das
Ich weiß es
ist.
auch nicht. Es sind auf jeden Fall einige.
Aber ich finde es crazy. Der lief, glaube ich, richtig gut. Also, der hat auch sehr gute Reviews bekommen.
Top Gun, der erste?
Top Gun Maverick,
Ach
der
so,
jetzt
der neueste,
rauskam.
ah ja.
Und ich finde
Ja.
das wild, dass das immer noch funktioniert, das Konzept nach
Finde ich auch krass, aber
weiß nicht wie
gut.
vielen Teilen und Jahren
Es ist bei
und.
Computerspielen ja auch oft so. Also, ja, wie viele Teile von Final Fantasy gibt's oder von Need for Speed oder und wie viele The Fast and the Furious Filme gibt's. Oh Mann, oh Mann.
Naja. Ich glaube, die gehen nicht mehr so gut so langsam.
Also ich kann dir sagen, worum es in dem Film geht. Es geht um einen jungen Navy-Piloten, nämlich Tom Cruise, der spielt den Kerl. Und der will sich an einer Elite-Flugschule beweisen. Und ich würde sagen, dieser Film hat auf jeden Fall das Männerbild in den 80ern massiv geprägt. Ja, ist halt Action und Love Story in einem. Und das hat natürlich saugut gezogen, auch an den Kinokassen. Hat weltweit über 350 Millionen US-Dollar eingespielt. Das ist brutal. Und ja, Danger Zone ist seitdem eben sehr verknüpft mit diesen Bildern. Kenny Loggins hat natürlich auch noch andere tolle Songs gespielt, gesungen. Man denkt zum Beispiel an Hard Light hier. Ne?
Ja. Hast du eine Melodie für mich?
Kenny Loggins hat seine Karriere Anfang der 70er als Singer-Songwriter gestartet, eigentlich bekannt für seinen sehr soften Soft-Pop-Rock-Stil und hat sich in den 80ern eben zum Soundtrack-Master weiterentwickelt. Ja, hier Footloose kennt man natürlich auch.
Das ist ja auch
von dem Film Footloose, glaube ich auch.
Ja.
Der heißt auch so, der Film, ne?
Ja, den habe ich gesehen.
Ach ja, natürlich, du als Tänzerin.
Toll ist das. Ja? Den hätten wir doch auch mit draufnehmen können.
Den hätte man auch
der
mit reinnehmen
können. Der ist nicht
können.
Hier drin, das Aber bin ich nicht okay mit.
Das ist halt ein typischer Tanzfilm, ne?
Ja, true.
Ja, gut.
Aber ja, ich glaube, Top Gun ist halt irgendwie auch so dolle mit Tom Cruise verknüpft und mit diesem Mythos, der fast schon um den besteht und dass er all seine Stunts immer selbst macht.
Stimmt,
und keine
ja.
Ahnung was. Und
ja, der Tom Cruise, der ist auf jeden Fall häufiger in der Danger Zone unterwegs. Übrigens, den hat Kenny Loggins nicht selbst geschrieben. Geschrieben wurde er von Giorgio Moroder, dem Pionier der elektronischen Musik und auch Filmmusik. Und die Texte kamen von Tom Whitlock. Und ich erinnere mich, dass auch noch jemand anders zur Debatte stand, der diesen Song hätte singen können. Aber es wurde dann Kenny Loggins, der ihn eben bekommen hat und der natürlich das alles sehr gut gemacht hat und damit einen riesen Erfolg hatte. Spiegelt eigentlich diese ganze gefährliche Highspeed-Atmosphäre dieses Films sehr gut wider. Ich meine, sich in so einen Jet reinhocken bei G-Kräften von, was weiß ich, 7G, ich weiß es nicht.
Die Zahlen, ja.
Das muss schon krass sein. Und ansonsten, ich meine, der Song strotzt nur so vor 80er-Jahre-Energie mit diesen typischen Synthes und dieser typische Pop- Rock-Mix einfach. Ich muss gestehen, dass mir diese Songs aus den 80ern oftmals, ich kann, die gehen da rein und da raus. Die habe ich einfach, die habe ich schon als Kind gehört, als Jugendlicher und als junger Erwachsener und bis heute, die laufen durch einfach und
Ja, ich verbinde jetzt auch keine großen Emotionen damit,
ja. War unglaublich erfolgreich halt. Platz 2 in den US Billboard Hot 100 Charts. Und der Soundtrack von Top Gun hat auch 9-fach Platin abgestaubt.
Ach, krass.
Und war halt in sau vielen Ländern unglaublich erfolgreich. Goldstatus.
Glaubst du, dass der Song auch ohne Top Gun erfolgreich gewesen wäre?
Also ich glaube nicht so sehr. Ich glaube, das waren die Bilder und die Geschichte, die diesen
Typen
Song...
Dass du da so den Typen im Jet im Kopf hast, wenn du das hörst.
Genau. Ich denke schon.
Hilft schon.
Naja, der nächste Song, da kann man diese Frage sich auch wieder stellen.
Ja.
Aber der hat so viel Pathos. Schauen wir doch mal. Du nennst uns mal den Film, würde ich sagen.
Es geht um Spider-Man und zwar um den von 2002. Den ersten mit Tobey Maguire.
Das ist irgendwie für mich der Original, oder? Für mich,
ist also, es auch.
Das stimmt natürlich nicht, da gab es auch schon ältere wahrscheinlich.
Aber. So, also ich würde sagen, von den
Recent,
sage ich mal, ist Tobey Maguire, glaube ich, der, den man am meisten...
Ich mochte den vom Feeling.
Ja,
der war halt auch echt... Der war gut und der war saumäßig gehypt Anfang der Nullerjahre. Mhm. Meine Güte.
Ja, finde ich ganz toll. Wir sagen mal kurz den Song dazu.
Ja.
Chad Kroeger und Josie Scott, Hero.
Man erinnert sich an dieses Musikvideo. Das war irgendwie so die Zeit, wo ganz viele dieser Film-Soundtracks auch rauskamen. Und die Musikvideos waren dann immer so zwischengeschnitten mit irgendeinem Setting, wo eben die Band stattfinden konnte. Und dann immer diese Cutscenes aus den Filmen. Das sieht man auch gar nicht mehr so.
Ja,
weil das einfach
eigentlich
oftmals so eine totale Bildschere gibt. Da kommen wir später noch zu einem anderen Song, wo das auch so ist. Naja, auf jeden Fall eine interessante Kollaboration mit dem Frontmann von Nickelback, Chad Kroeger, dem Kanadier, und Saliva, die ja US-Amerikaner sind, genau, Alternative Metal Band. Josie Scott, Der Sänger hat da also gemeinsame Sachen mit Chad Kroeger gemacht und im Musikvideo stehen sie ja dann auch auf diesem Dach, auf diesem Hochhaus, was so total nach Spider-Man aussieht, so mit verrosteten Kram und so. Ja, das ist so der typische Post-Grunge-Sound, der es dann aber so den Sprung in den Mainstream gewagt hat mit sehr poppigem Gewand. Also, und Hero mit so viel Pathos einfach gesungen. Genau.
Ist natürlich auch ein bisschen sehr on the nose zu sagen, hier Heldenfilm, wir machen mal einen Song, Hero.
Ja, Hero, genau.
Aber ich weiß nicht, ich finde es gut, der passt irgendwie dazu.
Ja.
Ich finde den Film auch, den kann ich mir auch öfters anschauen. Ich finde den toll.
Der Film war auch brutal erfolgreich. Mhm. Der toppt nochmal alle Zahlen, die wir bisher hatten. Über 820 Millionen US-Dollar weltweit hat er eingespielt. Gilt als Meilenstein des modernen Comic-Kinos. Mhm. Und der war schon auch so, da war er echt ein Trendsetter. Also alle Spider-Man-Filme danach hat man verglichen mit dem, ob sie so gut sind wie der.
Ja, total. Und ich war auch wie Filmspoiler für einen anderen Film, in dem Spider-Man, der jetzt als letztes rauskam. Der ja mit Tom Holland eigentlich größtenteils ist. Und da gibt es Szenen, wo dann aber die beiden älteren Spider-Mans, also Andrew Garfield und Tobey Maguire, dazukommen. Weil die dann irgendwie aus einer anderen Dimension und so weiter und so fort.
Den habe ich nicht gesehen.
Und ich war im Kino zur Premiere. Das ganze Kino hat gejubelt, als Tobey Maguire da kam.
Ach nee.
Es war so ein cooler, schöner
der
Moment.
Der Spider-Man der Herzen so ein bisschen.
Ja,
auch wenn er so ein schmächtiger, wie soll man sagen,
ich glaube gerade deshalb, weil das irgendwie so viel mehr so ein Identifikationsding da war, als wenn da so ein durchtrainierter Heini rumhüpft.
Durchtrainierter Heini, so ein McFit-Brudi.
Ja, ja.
Naja, genau, Regie hat Sam Raimi geführt, das könnte man noch erwähnen und ja, ist unter den Superhelden-Blockbuster-Soundtracks auf jeden Fall ganz, ganz vorne, dieser Song. Chad Kroeger hat die Lyrics geschrieben über Stärke, Mut und Verantwortung, passend eben zur Heldenreise von Peter Parker. Und die Produktion hat er selbst geleitet, der Chad Kroeger, der hat da auch einiges drauf. Also der kann nicht nur singen und sich Riffs aus den Fingern saugen und Texte schreiben, sondern er kann auch ein bisschen an den Reglern rumschrauben. Und ich weiß nicht, super eingängiger Ohrwurm auch, finde ich. Also hat man sofort im Ohr, ist damals hoch und runter gelaufen im Mainstream, in den Mainstream-Rock-Charts in Kanada und in den USA, weltweit in den Rock-Charts, überall Top 10. Der Soundtrack von Spider-Man hat sich wegen dieses Songs dann eben millionenfach verkauft. Wo viel Geld ist, da gibt es auch gerne mal Stunk. Und es gab ja dann eine heftige Auseinandersetzung zwischen Nickelback und Saliva, beziehungsweise zwischen Chad Kroeger und dem Josie Scott hier. Ich meine, gut, wenn es um Millionen geht plötzlich, um
also
tausende
drum,
Millionen von US-Dollar.
Wie viel Geld davon abbekommt.
Ich bin mir relativ sicher, dass es um Geld ging, aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass Saliva sich irgendwann gerecht haben an Nickelback und irgendwie in irgendeinem Song eine Textzeile reingepackt haben, wo sie Nickelback quasi so beleidigt haben und
Waren sie nicht die Einzigen auf der Welt,
die Nickelback beleidigt haben. Nein, das waren sie nicht die Einzigen. Aber ich meine, was haben wir letztens? Haben wir irgendwas zu Nickelback gepostet, so, dass alle es ja eigentlich hören und lauter drehen würden, wenn sonst niemand im Auto säße. Ich sag dazu jetzt nichts bei Nickelback. Also ich kenne die Thesen gegen sie von wegen ausverkauftes Rock'n'Roll, weil das alles so glatt gebügelt ist. Und ich finde, Nickelback hätten sich schon ein bisschen was von den Stones aus den 70ern abgucken können. Aber so viel dazu. Also, dann kommen wir doch mal zu Platz 4. Bei 4.
Wir sind schon in
Platz 3.
Top 3 sind wir jetzt.
Ach, der grüne Neune.
Und zwar Mission Impossible, der zweite Teil von 2000. Ja, das hat man da auch sofort im Kopf, ne?
Aber stimmt.
Der Rocksong, auf den wir hinaus wollen, Limp Bizkit, Take a Look Around.
Meine Güte, da habe ich wirklich...
Du magst Limp Bizkit auch voll, ne?
Also ich habe halt Kindheitserinnerungen daran. Limp Bizkit waren für mich halt so als kleiner Zwockel. Alle haben diese Kappen getragen von den New York Yankees, diese roten. Jeder, der cool sein wollte, hat sich so eine rote Cappy geholt. Und Limp Bizkit waren tatsächlich für mich als kleiner Junge so ein bisschen Angstkiller. Ich habe die, ich musste oftmals vor meinem Onkel im Dunkeln zu mir nach Hause laufen und das war nicht weit. Ich bin vielleicht so 10 Minuten gelaufen und oft aber halt schon in der Dunkelheit und als 10-Jähriger hatte ich noch ein bisschen Angst vor der Dunkelheit und da habe ich oft Limp Bizkit gesungen. Da habe ich oft irgendwas gesungen, weil diese Musik so wütend und kraftvoll war, habe ich mich dann so unbesiegbar gefühlt, habe ich oft gesungen, It's my way on the highway.
Irgendwie süß, aber...
Aber ja, Take a Look Around hat halt dieses krasse Riff und ja, Mission Impossible 2 ist auch ein geiler Film, muss man sagen. Schon wieder Tom Cruise, hatten wir den nicht gerade erst. Und das so viele Jahre später, meine Fresse, wie lange dieser Action-Hero schon Filme macht, wo er aus Flugzeugen so springt. Krass. Der hat auch nie die Schnauze voll, oder? Also ja, Tom Cruise.
Ich glaube aber auch bei dem, ich habe das Gefühl, das ist wie so ein bisschen, als ob der da süchtig nach ist, so Action in seinem Leben zu haben. Ja. Dass der auch immer noch sagt, okay, nee, ich mache meine Stunts selbst, es ist mir egal, wie alt ich bin und sowas. Also wild.
Ja, da muss Ethan Hunt jedenfalls eine tödliche biologische Waffe stoppen in diesem Film und Regie hat John Woo geführt, der für spektakuläre Action-Szenen bekannt ist, die wir dann auch im Musikvideo von Limp Bizkit teilweise sehen. Man erinnert sich vor allem an Tom Cruise, wie er da an diesem Seil dann so auf diese ganzen Laserstrahlen, legendär die Szene und tausendfach veräppelt, nachgemacht und sonst was, wie er dann da so runterfällt und das Seil genau in dem Moment stoppt vor diesen Lasern. Ja, der Film hat über 540 Millionen US-Dollar eingespielt, lässt sich sehen. Und hat diese Filmreihe halt auch extrem gefestigt. Du kannst ja mal sehen, sagen, ob du ihn gesehen hast. Ich gehe derweil mal kurz die Klimaanlage ein bisschen wärmer machen, weil sonst werden wir hier gleich zum Eisklotz.
Ja, ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben, als wir hier angefangen haben.
20 Grad,
weil wir so froh waren, in einen kühleren Raum zu kommen. Und jetzt langsam wird es ein bisschen sehr cool. Ich habe einen Mission Impossible gesehen, aber ich weiß nicht mehr welchen.
Wahrscheinlich den ersten.
Ja. Und ich erinnere mich auch nicht, den Song in dem Film, den ich gesehen habe, gehört zu haben. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht der zweite Teil sein.
Es ist so lange her. Ich müsste mir diesen ganzen Schmarren nochmal reinziehen. Aber ich gucke halt gar nicht mehr so Mainstream-Filme. Ich guck keine Comic-Helden-Filme mehr.
Du guckst viel so Alternative-Kram.
Ich hatte eine Zeit lang tatsächlich Mubi abonniert. Das ist halt so nur so Arthouse-Filme, die in Cannes irgendwelche Palmen gewonnen haben und so, aber die dann in der Versenkung verschwinden. Aber ja, so das Mainstream-Kino interessiert mich nicht mehr so sehr. Aber trotzdem, da hängen halt auch Erinnerungen dran. Und man muss sagen, da haben Limp Bizkit auch echt einen Song geschaffen, der, ich weiß nicht, der hat die Jahrzehnte sehr gut überstanden, muss man sagen, und hat ihren Erfolg in den 90ern und Nullerjahren als aufstrebende New-Metal-Band halt auch krass, wie soll man sagen, betoniert oder zementiert. Limp Bizkit haben ja auch häufiger mal sehr polarisiert, was auch an Woodstock 99 liegen dürfte, wo sie mit die heißesten Brandstifter waren irgendwie, mit Break Stuff und Co. Aber ja, also viele Eltern haben sicherlich mit der Stirn gerunzelt und mehr, wenn sie Limp Bizkit-CDs bei ihren Jungs im Zimmer entdeckt haben.
Nein, er rutscht ab.
Sehr rebellische Jugendphase. Ja. Ich muss an das Musikvideo denken. Meine Fresse, fand ich das cool als Kind. Da kriegt ja Fred Durst diesen Anruf am Anfang irgendwie an so einem Münztelefon, so einem US-amerikanischen, so, Mr. Durst, we need you. Und dann soll er irgendwie so einen Aktenkoffer holen von so ein paar Agenten, die halt zu dieser und jener Uhrzeit in irgendeinem Schnellfressrestaurant sind. Und dann geht er da rein und überzeugt die Lady, dass er jetzt da in die Küche will, weil er den Plan hat, dass er dann eben ganz viel Chili in das Essen macht von diesem einen Agenten und so. Besticht sie dann mit Geld und dann wird er da zum Koch und und verprügelt dann diesen einen Agenten und am Ende kommt irgendein Anruf so, ja, das war nur ein Ablenkungsmanöver, so vergessen Sie es. Und also ganz witziges Video irgendwie. Man muss auch sagen, dieses krasse Riff, dieses da hatten Limp Bizkit anfangs ja eigentlich gestruggelt, ob sie das annehmen sollen, eben weil das so was Klassisches ist. Das kommt eigentlich, ich habe mal gegoogelt, von einem argentinischen Pianisten und Komponisten namens Lalo Schifrin. Und ich habe gesehen, der ist gerade erst jetzt im Juni 2025 gestorben, im Alter von 93 Jahren. Also das, ich schätze, der hätte, als er diese geniale Komposition verfasst hat, auch nie gedacht, dass so eine New-Metal-Band aus den USA mit Cappies und kurzen Hosen das irgendwie nimmt und das covert. Aber so spielt das Leben manchmal. Also Soundtrack für Mission Impossible 2 auf jeden Fall legendär, dank dieses Films. Und Fred Durst hat den Text auch natürlich irgendwie angepasst an dieses Thema. Es geht um Kampf, Kontrolle und Aufmerksamkeit und ja, typischer New Metal dieser Ära mit eben Rap-Flow und trotzdem extrem harten Parts zwischendrin.
Ich glaube auch bei dem tatsächlich, also der Film hat offensichtlich geholfen, dass der so erfolgreich ist, aber ich glaube, dass der Song auch normal erfolgreich gewesen wäre. Da glaube ich dran.
Ja, der Song ist auch bis heute saumäßig oft gestreamt. Ich glaube, er ist unter den Top 3 aller Limp Bizkit-Songs oder Top 5 auf jeden Fall, obwohl die ja sehr viele erfolgreiche Songs hatten. Und ich glaube, sie spielen ihn auch bis heute auf Konzerten immer wieder gerne. Was kann man da noch erzählen? Es ist einfach so ein markantes Gitarrenriff, auch wenn sie das eben diesem Lalo Schifrin verdanken, weil diese Melodie ist genial. Deshalb haben sie auch Mission Impossible, die immer wieder aufgegriffen. Es bleibt die Titelmelodie, ähnlich wie bei James Bond, eben so immer wiederkehrendes Theme. Aber man musste auch noch Blumen an Wes Borland hier überreichen, den genialen Gitarristen, so ein verkanntes Genie von Limp Bizkit, der sehr, wie soll ich sagen, ist schon ein ziemlicher Freak, glaube ich, der zumindest auch mit seltsamen Outfits immer wieder oder ausgefallenen Bühnenoutfits für Aufsehen sorgt. Aber er ist ein sehr innovativer und experimenteller und krasser Gitarrist und ohne den hätte das sicherlich auch nicht so gut geklappt. Genau, und dann sind wir schon bei...
Bei Platz 2.
Holy moly.
Und zwar sind wir beim Armageddon angekommen.
Armageddon.
1998 ist der Film rausgekommen und der Song dazu natürlich Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.
Hast du ihn gesehen, Armageddon?
Auch nicht.
Ach ja, der ist halt auch echt alt, 98. Ich meine, da warst du ja noch Quark im Schaufenster quasi.
Nö, nicht mal das war ich da. Das ist wirklich, ja.
Ja, ich meine, ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber auch als, was weiß ich, als 12-Jähriger oder so. Legendärer Katastrophenfilm, erster Stunde mit Bruce Willis, so schon der Höhepunkt seiner Karriere. Ein riesiger Asteroid bedroht die Erde und eine Gruppe von Ölbohrern wird zum Rettungseinsatz ins Weltall geschickt.
Warum und Ölbohrer?
Was weil das die härtesten Kerle, weil das die härtesten Kerle waren, ne? Die gute Frage. So, ich weiß es nicht mehr.
Lass mal die Ölbohrer dahin schicken.
Gut, aber also ich glaube, die sollen ja irgendwie ein Loch in diesen Asteroiden wahrscheinlich bohren und dann da eine Sprengladung reinmachen. Also deshalb jemand, der mit Bohrungen erfahren ist, macht natürlich Sinn. Der Film hat auf jeden Fall Action mit Romantik gepaart und das hat damals unglaublich gut funktioniert. Ein gigantischer Blockbuster, der die Kinos über Monate gefüllt hat. 550 Millionen US-Dollar eingespielt und der Soundtrack, ganz klar die Speerspitze des Soundtracks, diese gigantische Powerballade von Steven Tyler und Co.
Richtig schnulzig, ne?
Ja, I don't want to miss a thing von Aerosmith. Man kann zur Entschuldigung von Aerosmith nur sagen, dass sie eben in den 80ern sehr gestruggelt haben mit ihrem Erfolg und dass sie irgendwie dann in den 90ern es nochmal wissen wollten und auch nochmal ganz vorne dabei sein wollten und das ist ihnen dann eben damit gelungen und sie haben sich ja da auch sehr für Balladen wieder geöffnet, auch für Balladen, wo klar war, die werden im Radio laufen, weil die gut funktionieren und man muss auch sagen, sie haben ihn nicht geschrieben. Lass mich nicht lügen, wie hieß die Dame, die ihn geschrieben hat? Diane Warren, eine großartige Songwriterin. Es ist extrem krass, wenn man sich anschaut, für wen die alles Songs geschrieben hat. Also immer im Hintergrund geblieben, einfach nur eine Songwriterin. Bestimmt hat sie auch selber mal Musik aufgenommen, wie viele Songwriterinnen, weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall hat sie geschrieben für Tina Turner, für Eric Clapton, für Heart, für Alice Cooper, für Meatloaf, für Chicago, Starship, you name it. Also eine Liste, unfassbar. Eine der erfolgreichsten Songwriterinnen der USA auf jeden Fall. Ist ein typischer Michael Bay Actionstreifen natürlich, Armageddon. Bruce Willis ist, glaube ich, die beste Besetzung, die ich mir da auch vorstellen kann als Mann.
Ja.
Ich weiß nicht, das ist einfach, und auch die deutsche Synchronsprecherstimme, wunderbar. Genau, Steven Tyler war erstmal ein bisschen skeptisch, ob die Band so eine Powerballade in dieser Form anfassen sollte, ob das was für sie ist, aber er hat sich dann irgendwie mit diesem emotionalen Text verbunden gefühlt, hat es nachempfinden können, weil sonst hätte er ihn, glaube ich, auch nicht so emotional singen können und
seine Stimme macht das Ding, glaube ich, auch so ein bisschen.
Voll. Ja, und diese gigantische Produktion mit all den Streichern von einem gewissen Matt Sirlotic engagiert oder arrangiert, dieses bombastische Arrangement, also sucht seinesgleichen, muss man sagen.
Ja.
Das findet man sonst eher so bei Michael Kamen eben auch, der ja auch da im Rockbereich sehr viel mitgemischt hat. Aber typisch 90er Jahre mit bombastischem Sound, sowohl im Kino als auch im Radio und in den Stadien sehr erfolgreich. Also Aerosmith haben die Nummer, glaube ich, auch in jedem Stadion bestimmt schon 5-mal gespielt auf dieser Welt. Und Joe Perry, der Gitarrist, hat die Gitarrenarbeit da eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das ist, glaube ich, zuträglich bei dem Song auch und das Musikvideo natürlich auch wieder so typisch, wie wir schon drüber gesprochen haben, Schnittszenen aus Armageddon und dann wieder die Band und Steven Tyler hat nicht mitgespielt bei Armageddon, ich glaube, es hätte ihm wahrscheinlich gefallen, aber seine Tochter war ja dabei, die wunderschöne Liv Tyler. Die spielt ja mit.
Stimmt, das ist ja seine Tochter. Okay, Entschuldigung.
Was mir ein bisschen leid tut, auch für Aerosmith, weil sie haben ja in den 70ern so tolle Songs geschrieben, meiner Meinung nach, dass das ihr einziger ihr einziger Nummer 1 Hit auf den US Billboard Hot 200 Charts war. Und den haben sie nicht selbst geschrieben. Und das war eigentlich so eine ganz kommerzielle, abgekaterte Nummer. Hier so, ey, wir brauchen eine Band, die den und den Song, wir haben schon, Diane Warren hat ihn schon geschrieben, wir brauchen eine erfolgreiche Band, die ihn für den Soundtrack aufnimmt. Zack, Aerosmith und jo.
Das ist ein bisschen bitter, das stimmt schon.
Aber das ist ja so oft so. Also ich weiß nicht, da gibt's so oft Beispiele bei bekannten Künstlern. Ich meine, da hätten so viele Songs von aus den 70ern es schaffen können. Ja? Hits wie Dream On, Walk This Way, Sweet Emotion
es
und was weiß ich.
Das ist wirklich nicht mein Lieblings-Aerosmith-Song.
Nee, meine auch also, nicht. Aber nee. Du, da muss man vorsichtig sein. Ich merke es immer wieder als Moderator, wie viele Leute diesen Song wirklich lieben. Mhm. Und also der löst so viele Emotionen aus bei den Leuten. Und ich glaube, der war für Aerosmith auch einfach sowas, ja, nach all den Drogen-Eskapaden und so, war der für die sowas... hatte der so einen totalen Comeback-Charakter für sie und sowas Kathartisches fast.
Apropos Comeback, ich habe gerade erst wieder irgendwas gelesen, dass es schon wieder Gerüchte gibt, dass sie jetzt doch wieder live spielen wollen.
Aerosmith? Mhm, ich dachte, die Stimme von Steven Tyler sei endgültig gewrackt.
Ja, der hat eigentlich gesagt, nein, aber jetzt... also sie haben ja jetzt so 1-2 Benefizkonzerte wieder wohl gespielt und dann gesagt, oh, vielleicht könnte es ja doch nochmal was
machen. Ja, da bist du mal wieder besser informiert als ich.
Es ist aber Gerüchteküche.
Also, ist mir völlig neu, krass.
Tja.
Ja, also ich meine, Aerosmith sind schon so ein bisschen wie die US-amerikanischen Stones, die sind einfach auch nicht tot zu kriegen. Also die Toxic Twins, ja, sind schon so ein bisschen Keith Richards-Manier und gut vorstellbar, ja. Ich meine, wie oft haben die schon das Ende ihrer Karriere und die allerletzte, das ist ähnlich wie bei Kiss, die allerletzte Tour jetzt, aber wirklich.
Aber wir machen doch, stimmt, Kiss macht ja jetzt auch noch einmal dieses komische Event, obwohl sie die letzte Tour gemacht haben. Das finde ich ganz abgekatert
Kiss,
immer
Kiss
noch.
Nerven mich irgendwie.
Ja, finde ich nicht.
Aber gut.
Ich finde das nicht cool, so mit seinen Fans umzugehen. Aber gut, um die geht es gerade nicht, sondern es geht um Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 kommt von einem dritten Teil einer Kultreihe, Rocky.
Teil 3, 1982
kam das wohl raus. Und also ich glaube
jeder weiß, welcher Song, ja.
Survivor, Eye of the Tiger.
Meine Güte, läuft der oft, ey. Der läuft bis heute auf jedem Volksfest, auf jedem Stadtfest, auf jedem Dorffest und im Radio natürlich auch auf jeder Station, die irgendwie Classic Rock mit im Programm hat. Und nicht nur da, auch in anderen AC-Programmen, wo sonst weniger Rock läuft, weil der Song eben eine der großen Hymnen der 80er ist. Auf jeden Fall.
Und Rocky.
Ja. Hast du den Film gesehen?
Auch natürlich da wieder, nicht. Ich habe irgendeinen Rocky-Teil gesehen, aber ich kann dir...
Ist bei mir ähnlich. Ich habe auch irgendeinen gesehen, aber ich glaube, es war nicht Rocky 3, es war wahrscheinlich der erste Teil. Und bei Rambo ist es genauso, da habe ich auch irgendwelche Teile quer durcheinander geguckt, aber weiß auch nicht mehr welche.
James Bond auch, da hab ich, wobei doch, da
weiß habe ich die meisten
Teil,
gesehen.
Aber ja, keine Ahnung.
Naja, also Rocky 3, ich sag's dir, es ist der dritte Teil der legendären Rocky, ja, der Rocky-Reihe mit Sylvester Stallone als Box-Champion Rocky Balboa. Und der Film erzählt, wie Rocky nach Ruhm und Erfolg mit einem neuen Gegner, nämlich Clubber Lang, kämpfen muss und seine Motivation zurückerkämpft. Rocky 3 war auch brutal erfolgreich an den Kassen, wie wir uns denken können. Einnahmen von über 270 Millionen US-Dollar hat den Rocky-Kultstatus als Symbol für Kampfgeist und Durchhaltevermögen auch zementiert. Und dieser Song ganz, ganz krass mit dran schuld. Survivor, eine Band, die ich schon irgendwie zu schätzen weiß. Die haben echt ein paar richtig geile Songs geschrieben. 1978 in Chicago an den Start gegangen mit Gitarrist Frankie Sullivan und Keyboarder Jim Patrick, der ja dann auch noch viele, viele Jahre dabei war, obwohl er dann gesanglich in den Hintergrund getreten ist, weil Jimmy Jameson den Gesang mehr übernommen hat. Und ja, die Band hat sich so zum Hardrock-Act mit sehr eingängigen Melodien, mit sehr emotionalen Texten, mit sehr viel Gefühl und trotzdem mit kraftvollen Riffs entwickelt. Besetzungswechsel gab es viele. Ich glaube, bisher haben alle von Survivor survived, bis auf zwei. Also Jimmy Jameson ist auch schon abgetreten, leider. Aber hier Gründungsmitglied Jim Patrick ist immer noch am Leben. Und waren im AOR-Bereich und Stadion-Genre schon etabliert, auch vor Eye of the Tiger. Aber eben bei weitem noch nicht bekannt. Der weltweite Durchbruch kam dann eben ganz klar mit Eye of the Tiger. Und wir kennen die witzige Geschichte, dass Sylvester Stallone sich echt die Nummern von denen besorgt hat und einfach gesagt hat, ich nehme das selbst in die Hand, ich rufe da jetzt mal an, weil ich will doch für meinen neuen Boxstreifen hier einen tollen Film, einen tollen Film-Soundtrack haben. Und hat dann angerufen und hat gesagt, ey, ich will so eine Energie wie bei Queen Another One Bites the Dust. Aber da waren die Rechte zu teuer für Queen. Klar, die Briten haben da gesagt, da wollen wir auch nicht Kohle sehen. Und ich weiß, dass Sylvester Stallone einen anderen Survivor-Song vorher gehört hatte, und zwar Poor Man's Son. I'm a poor man's son, working all night long, got a bad guitar and a simple song. You're a rich man's daughter. Und der hat auch so ein geiles Piano-Riff, so ich weiß es nicht. Also der hat Sylvester Stallone dazu beflügelt, dass er dort angerufen hat und gesagt hat, ich brauche so einen Song mit so einem ähnlichen Vibe, mit so einer krassen Energie, die so nach vorn geht. Und bei Eye of the Tiger noch viel krasser die Energie. Also es ist schon ein sehr motivierender Song, man muss es sagen. Und der hat diesen Kampfgeist und
Ich finde es krass, dass da, also auch hier natürlich, das ist lang vor meiner Zeit gewesen, deswegen war mir auch nicht klar, dass der erst beim dritten Teil dazugekommen ist, weil also du diese Melodie ja auch so dolle mit dem Film verbindest irgendwie, so du hörst Rocky und hast es sofort im Kopf so dumm,
dumm, dumm, dumm.
Ja, toll.
Ja, also ich glaube, jeder Mann hat irgendwann mal ausprobiert, wie gut es sich zu diesem Song trainieren lässt, ob mit einem Boxsack auf der Langhantelbank oder beim Joggen oder Kniebeugen machen oder beim Seilspringen, aber man fühlt sich halt gleich wie Rocky Balboa dann. Das ist einfach, das ist schon sehr, sehr geil, muss man eigentlich sagen, wenn solche Film-Soundtracks so Bilder im Kopf erzeugen, die dann eben auch irgendwie so eine motivierende Wirkung haben. Und meine Güte, dieser Song, echt, also was wurde der schon verwendet in allen möglichen, in Werbungen, in was weiß ich, ja, also so viel. Der
strahlt ja auch komplett die restliche Diskografie der Band so, ne, also.
Genau, ah ja, Poor Man's Son, ich habe es mir aufgeschrieben, war vom 81er Album Premonition, das kommt also auch zeitlich hin, ein Jahr später kam ja dann Eye of the Tiger raus. Und sie haben diesen Song ja in Windeseile geschrieben, muss man sagen. Jim Patterick und Frankie Sullivan. Die haben den, glaube ich, in 3 Tagen geschrieben. Nee, 2 Tage. Und Eye of the Tiger, benannt nach dem Ausdruck, der Rockys Kampfgeist eben am besten beschreibt. Und tatsächlich hat irgendeiner von Survivor auch später gesagt, ja, die Leute kamen immer wieder zu mir und haben gesagt, ich mag euren Song so gern, der von diesem Tiger handelt. Und da haben die sich immer wieder an den Kopf gegriffen und gedacht, so, ja, das ist eine Metapher, es handelt einfach von Kampfgeist. So, der Tiger ist nur ein Bild, ja. Also, aber gut, sie haben das wirklich super gemacht und weiß nicht, hat einfach so ein geiles Riff und diesen kraftvollen Sound und das geht sofort ins Ohr und ist ein Ohrwurm und auch das Schlagzeug sehr prägnant und treibend einfach, unterstützt durch Bass und diese rhythmischen Akkorde. Eher eine klassische Struktur, muss man sagen. Intro, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain. Also wirklich Schema F, aber stört ja nicht, wenn du so ein geniales Riff hast und einen geilen Text und eine geile Idee. Und
Schema F ist ja auch Schema F for a reason. Also ja, es funktioniert halt.
Funktioniert, genau. Ja, so also ist es.
Das sehe ich total ein, warum das erster
Platz auf Platz 1 ist. Ja. Boah, da gibt es schon noch so viele andere geile Songs. Ich muss gerade jetzt spontan an den Forrest Gump Soundtrack denken, den ich total gern habe. Aber da ist ja auch sehr viel Musik einfach aus den 60ern drin und ich mag die 60er so gern. Der Song war für den Film auf jeden Fall sau wichtig, dass er nicht nur im Soundtrack, sondern auch als Single veröffentlicht wurde. Ein gigantischer kommerzieller Erfolg und hat auch einen Grammy gewonnen 1982 für die beste Rock-Performance ausgezeichnet in den USA. 6 Wochen lang auf Platz 1 der Billboard Hot 200 Charts. Und
krass.
Rocky selbst, der Film, auch ein Kassenschlager, 270 Millionen US-Dollar eingespielt. Einfach Kult.
Da gab es ja noch ein paar mehr Teile dann.
Oder? Oh ja, ich glaube, es gibt 5 Rocky-Teile oder gibt es sogar 7? Ich habe keine Ahnung.
5, 7.
Ich weiß, dass auf jeden Fall in allen Filmen geboxt wird.
Ja. In allen Filmen wird geboxt.
Ja.
Das ist dann auch schon die ganze Handlung.
Ich glaube, sind wir durch. Mit damit unseren 10 größten Kino-Rock-Hymnen.
Ich überlege gerade, sind wir
zufrieden? Sind wir zufrieden?
Mit
sind
Liste?
Wir zufrieden?
Hm.
Ach ja.
Ich glaube, man könnte schon so ein bisschen, könnte man, glaube ich, tauschen.
Das sind halt, also das Problem ist, es gibt so viele geile Songs, die in Filmen Einsatz finden, aber dann gibt es eben, diese Top Ten ist jetzt wirklich geprägt von Songs, wo die Filme so eng verwachsen sind mit diesen Songs und die Bilder, die Emotionen, die Geschichte dahinter, die Charaktere, all das steckt in diesen Songs drin, wenn man sie dann im Radio hört.
Das stimmt.
Es ist eigentlich so eine Schnittstelle zwischen zwei Medien, nämlich zwischen der Kinowelt und der Radiowelt. Und das ist irgendwie so eine Schnittstelle, die so ein bisschen zu kurz kommt in dem Jahrzehnt, in dem wir jetzt leben. Aber das liegt natürlich am Internet und dass wir alle ja, diesen permanenten vertikalen Content in unserem Zauberkästchen aus Pixeln haben. Und damals gab es das halt nicht. Da hattest du halt nicht so eine dauerhafte Unterhaltung, sondern du bist halt dann alle paar Wochen mal ins Kino gerannt. Und klar, die ganze Musikwelt war verknüpft mit dem Kinogeschehen. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist. Ne?
Ich habe auch gerade geguckt, so der jüngste Film auf der Liste ist von 2002. Das ist schon krass. Das
ist eine Weile her.
Ne?
Ja. Also ich meine, man könnte auch noch eine Liste machen mit, ich weiß nicht, mit Songs, die eben auch in Filmen eingesetzt wurden. Ich denke jetzt gerade auch hier an Creedence Clearwater Revival, hier Fortunate Son, an diesen Antikriegsfilm hier. Was ist es? Ist es Full Metal Jacket oder ist es... ich weiß es gerade nicht, Apokalypse Now, aber es gibt so viele legendäre Szenen, die halt auch mit Songs verknüpft sind. Aber das sind dann oftmals nur einzelne Szenen und hier, diese Top Ten war jetzt halt geprägt wirklich von den Main Themes der Filme. Ja. Ja,
also. Und ich finde, es sind gute, eine gute Auswahl,
ist eine Top-Auswahl.
Das ist, was ich sagen wollte.
Würde ich auch sagen.
Müssen unseren Kopf jetzt mal wieder runterkühlen.
Beziehungsweise, vielleicht sagt ihr auch, nee, da fehlt mir aber noch was. Oder nee, den Song sehe ich da gar nicht. Also gebt uns gerne euren Senf dazu in die Comments. Und wir freuen uns auch immer über Inspiration. Egal, ob per E-Mail, per Instagram, per Facebook, per WhatsApp an die Rockline, an die 0800, 3x6, 8866. Oder in die YouTube-Kommentare oder per Rauchzeichen. Oder ihr schreibt einfach mal ganz altmodisch eine Postkarte oder einen Brief.
Brieftaube fände ich toll.
Es gibt eine tolle App, habe ich gesehen, da kannst du Postkarten per App verschicken. Da kannst du ein Foto machen im Urlaub.
Habe ich schon mal erzählt.
Ja, ich bin total begeistert davon. Das finde ich total super. Schön. So eine Verschmelzung zwischen digitaler und alter analoger Welt. Und ich finde das irgendwie wichtig, dass wir da nicht so ganz den Anschluss verlieren. Alles wird immer digitaler und die KI hat so eine krasse Macht schon gewonnen. Die marschiert so in unser Leben rein. Da müssen wir vorsichtig sein.
Wie zu den Zeiten, als solche Filme noch rauskamen.
Genau.
Da hat man noch Postkarten verschickt und Briefe und überhaupt.
Okay, wir beenden den Podcast jetzt hier. Wir labern hier nämlich sonst wieder noch stundenlang.
Aber wir hören uns nächste Woche wieder und zwar geht es da um Solo-Trips. Also nicht um die Drogenart, sondern um Künstler, die quasi abseits ihrer Bands Projekte hatten. Und dann schauen wir uns mal die 10 größten, erfolgreichsten, was auch immersten davon an.
Also so quasi abtrünnige Frontmänner wahrscheinlich, die von ihren Bands dann
deren
sowas
Ego zu groß wurde und dann gesagt haben.
Okay, bin gespannt. Ich denke an Bruce Springsteen, ich denke an Sting von The Police.
Ja,
ich denke auch an Tom Petty und seine Heartbreakers, die er mal vergessen hat. Oh, es gibt eine Menge. Also, gut, Schaltet wieder ein und seid dabei bei der nächsten Runde.
Danke fürs Zuhören.
Tschaußen.